Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft Bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Baubranche, Technologie und Lebenswelt und was diese für uns und für die Unternehmen der Branche bedeuten. Heute sprechen wir mit einem der prägendsten Köpfe der europäischen Bauindustrie. Unser Gast ist Karl-Heinz Strauß, der CEO der PAW. Er führt einen der traditionsreichsten und zugleich modernsten Baukonzerne Europas durch eine Phase tiefgreifender Transformation. Wir sprechen über Strategie in einem zyklischen Markt, über operative Exzellenz, über die Rolle von Technologie und Nachhaltigkeit im Bau und über die Frage, wie ein börsennotierter Konzern heute Wert schafft. Steigen wir ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Strauß, heute in sehr besonderer Runde hier. Wien, Siegen und Hamburg verbunden miteinander. Die Technik macht es möglich. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit finden, hier im Podcast Zukunft Bauen mal die Sicht aus, ja, von einem der großen Player der Branche aus Österreich hier zu geben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf das interessante Gespräch.
Herr Strauß, wenn wir mal einsteigen. Wir wollen heute sprechen natürlich über das Unternehmen, über Technologien, über die Märkte, über Entwicklungen. Dann nimmt das ja alles irgendwo einen Anfangspunkt. Sie sind jetzt ja auch schon seit vielen Jahren auf der Brücke des Unternehmens, kann man sagen. Aber da fängt der Weg ja nicht an. Was hat Sie dahin gezogen? Wie kommt es? Woher kommt die Leidenschaft für den Bau in Ihrer Vita? Wo kommt es her?
Naja, mein Engagement in der PAW war ja nicht geplant und sowas kann man auch nicht planen. Ich bin in Kärnten in Österreich in einem kleinen Baubetrieb, Erdbaubetrieb und Luftfahrzeuge aufgewachsen. Dort lernt man schon als Kind mit Baumaschinen umzugehen. Da kriegt man das erste Mal so richtig Spaß. Ich kann auch, glaube ich, mit Ausnahme von einem Turmdrehkran, was aber nicht wirklich schwer ist, auch jede Baumaschine selbst bewegen und damit arbeiten, ganz egal, was es ist. Vom Lastwagen angefangen, Schubraupe, Bagger, Gräder, alles kann ich fahren. Also das ist auf jeden Fall lustig. Das war immer schon so. Ich habe eine HTL im Tiefbau gemacht und habe dann mit 19 war ich das erste Mal selbstständig, damals schon. Dann war ich eine Zeit lang dort, dann habe ich studiert und dann habe ich gemerkt, was habe ich als Jungunternehmer alles nicht gekonnt. Das waren im Thema Steuern und Bilanzen. Dann habe ich 3 Jahre während dem Studium sozusagen die Ausbildung, aber nicht fertig gemacht zum Steuerberater. Ich wollte ja nur die Kenntnisse haben und bin dann in den Bankbereich gewechselt. War dann viel länger als geplant. Ich wollte eigentlich nur lernen, wie eine Bank funktioniert, damit mir nicht die Leute nur was erzählen, was ich nicht kann. Damals war das Thema Jungunternehmer nicht so sexy Absolut. Wie heute. Damals war der Jungunternehmer eher ein Problem bei den Banken. Die wollten niemanden. Aber wir haben uns dann gut durchgesetzt. Ich war dann eben bei der Raiffeisen Zentralbank, habe dort die größte Kreditabteilung aufgebaut, habe daneben das ganze Immobiliengeschäft und Beteiligungen gemacht. Und nach 14 Jahren, ich war dann überrascht, dass ich 14 Jahre dort war, habe dort viele Baufirmen betreut, insbesondere damals Trabak und die ganzen anderen Österreicher. Nur eine Firma habe ich nicht betreut, nämlich die Firma Bohr. Die waren mir damals überhaupt nicht sympathisch. Und dann habe ich gesagt, das weigere ich mich. Das ist lustig auch, wenn man es heute betrachtet. Und dann habe ich mich aber im Jahr 2001 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Projektentwickler mit Strauß und Partner. Wir waren dann sicher einer der kompetentesten Developer, nicht der größte, aber sicher einer der besten Bürowohnungen und diverse Spezialgebäudeentwickler, meistens in Österreich, aber in Polen, Rumänien. Da habe ich die PAW dann kennengelernt als Auftragnehmer. Wir haben da einen sehr großen, heute State-of-the-Art Business Park in Wien gebaut, das Europlaza. Das war dann fast überwiegend mit der PAW. Dort habe ich das kennengelernt, habe auch die Anteilseigner damals kennengelernt. Da war eine große Bank dabei und der Herr Ortner. Und 2010 ist dann der damalige CEO zu Siemens gewechselt und dann hat man mich ein halbes Jahr lang bekniet, die PAW zu übernehmen. Und habe ich gesagt, nein, das mache ich natürlich nicht. Ich bin selbstständig, aber ein Teil meiner Firma, das Personal und ein paar Aufträge eingebracht, alles andere Vermögen, und das ist auch außen geblieben. Das ist halt mein Family Office. Ja, und so hat die Storyboard begonnen. Vor 15 Jahren im September 2010 binnen einem Jahr die Board total restrukturiert. Damals war es alles sehr relativ kritisch. Da ist in Österreich gerade die Baufirma Alpine pleite gegangen. Und dann hat sich mir geheißen, na ja, was ist so unter dem Motto, der Witz war da, was ist der Unterschied zwischen Por und Alpine? Die Antwort war dann meistens 24 Monate. So aus dem Thema, aber wir haben allen einen besseren belehrt. Die Porianer und Porianerinnen, so heißen wir bei uns, haben wir vertraut. Und seitdem haben wir eigentlich eine großartige Erfolgsgeschichte geschrieben, muss man sagen. Wir wollen nie die Größten sein, wollen immer nur die Besten sein als Por. Aber was auch, glaube ich, wichtig ist, die Por ist eine Baufirma, wir bleiben eine Baufirma, bauen aber möglichst viel selbst. Das heißt, wir poolen das Know-how im Konzern, sind breitest aufgestellt, egal was sie am Bau denken, macht die Por, meistens auch mit eigenen Firmen, immer wieder auch langfristige Partner. Aber als Baufirma kommt an der Por kaum jemand vorbei.
Spannend, wenn man das hört, also doch genetisch ein bisschen vorgeprägt, sozusagen aus der Kindheit, wenn man so will, dann eigentlich muss man sagen, erfolglos versucht, dem Bau zu entkommen, kann man sagen. Also der hat sich dann wieder in die Vita eingegraben und auch der Porfer zu bleiben, hat ja dann nicht geklappt, zum Glück. Also irgendwie hat sich dann doch diese Finanzkenntnis und Bauaffinität gut verbunden. Und interessant ist ja Ihr Einstieg, dass Sie sagen, ich kann eigentlich auch die meisten Baugeräte selber bedienen und kenne mich aus im Detail. Das spricht ja auch ein Stück weit für diese Philosophie, wir machen sehr viel selber oder wir können sehr viel selber. Wir sind ein Bauunternehmen und kein Steuerer sozusagen. Das ist ja ein großer Teil der Philosophie und offensichtlich auch ein Teil des Erfolgsrezeptes dann. Wie viel hat sich da von 2010 heraus dann bis heute verändert? Also wie viel dieses Denkens war schon da und was ist jetzt eigentlich durch Sie dann neu dazugekommen? Oder ist es überhaupt erst neu?
Der Unterschied ist ja der, was uns von anderen unterscheidet. Unser Unternehmen ist 157 Jahre alt. Wir sind das älteste an der Wiener Börse notierte Unternehmen. Also wir sind an der Börse. Die Mehrheit gehört heute mir und meinem Partner Klaus Ortner und seiner Familie. Und die Por ist unternehmergeführt. Sie war bis 2010 eher immer von Management geführt und hat keine Eigentümer gehabt. Ja? Also keine Eigentümer, die unternehmerisch interessiert waren. Ja, der Herr Ortner war dann der Einzige. Aber dann waren Banken, Versicherungen, alles Mögliche dabei. Und ich habe das dann klargestellt, die Por wird unternehmerisch geführt, ist heute per Definition ein Familienunternehmen. Und solche Firmen wie die Por gibt es ja ganz selten und in Deutschland so ja schon gar nicht. Ja. Da gibt es einige Mittelständler, die gut aufgestellt sind. Also Deutschland hat sehr gute Mittelstandsbaufirmen. Sie haben keinen großen Konzern mehr, der in deutscher Hand ist, meiner Meinung nach. Ja, es gibt natürlich die Hochtief, die aber in Deutschland auch keine große Rolle mehr spielt. Die ist heute zu den Spaniern. Die Strabag ist wie wir österreichisch, aus Perpetuni, auch von einem anderen genialen Unternehmer eigentlich gegründet und in der Größenordnung aufgebaut. Eigentlich auch an unserer härtesten Wettbewerber. Aber wir sind noch breiter aufgestellt, weil wir wirklich sagen, das Bauen, wir wollen das Know-how bei uns haben. Ja. Natürlich müssen wir uns den Marktgewohnheiten anbieten, weil beim Bau gibt es eine goldene Regel. Bau ist Local Business und Bau ist People Business.
Absolut.
Das Entscheidende sind die Leute. In Wahrheit sind wir Dienstleister und hängen davon ab, ob wir gute Leute haben. Die können noch so schlecht kalkuliert haben, wenn ich einen guten Polier, einen guten Bauleiter auf der Baustelle habe, dann werde ich das trotzdem positiv abschließen.
Punkt. Vielleicht nochmal, Martin, ein Punkt dazu zu der langen Geschichte. Es ist ja so ungefähr statistisch, dass die Lebensdauer in Deutschland zumindest eines Unternehmens so zwischen 9 und 12 Jahren liegt. Das denkt man immer gar nicht, aber in der Regel nach einer Gründung verschwindet nach 9 oder 10, 12 Jahren ein Unternehmen wieder vom Markt, statistisch gesehen. Und das schlägt ja Ihr Unternehmen jetzt vielfach. Und wenn man jetzt mal den Zeitraum nimmt, den Sie auch auf der Brücke stehen, dann hat sich das Unternehmen ja statistisch gesehen zumindest auch deutlich neu erfunden in der Zeit. Und irgendwo neu erklären können, warum braucht es die Por, warum braucht es uns am Markt? Und Sie haben es eben selber gesagt, es gibt ja auch andere erfolgreiche Bauunternehmer, es gibt mehrere, die können schon bauen und das ist ja auch gut für den Markt. Was ist da der entscheidende Punkt? War das dieser Switch zum unternehmerischen Denken mit diesen Grundpfeilern der Kompetenzen oder gibt es da noch einen anderen geheimen Faktor, der dazu geführt hat, dass sich das Unternehmen immer wieder auch neu erfindet und neu weiterentwickelt?
Naja, wenn Sie eine Geschichte haben von 157 Jahren, ja, dann gibt es eine Konstante, nämlich die Veränderung. Weil in 157 Jahren, ich sage das immer meinen Kollegen und Kolleginnen, sage ich, wir haben alles erlebt. Ja. Wir haben den Kaiser noch erlebt in Österreich, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die große Depression, alle möglichen Krisen, aber natürlich auch jede Menge Chancen. Und das heißt, wir müssen uns, und das sage ich auch immer wieder, völlig losgelöst von irgendwelchen politischen, ideologischen, was immer Einflüssen, selbst heute bei der großen Blockverschiebungen, ist völlig irrelevant. Es kommt darauf an, dass wir uns um uns kümmern, dass wir uns um unsere Kunden kümmern und dass wir wirklich genau vorgehen. Wir haben damals 2010, habe ich ihm zu Weihnachten 2010 die neue Strategie der Bohr geschrieben, die ist heute nach wie vor gültig. Und zwar war das unter dem Thema intelligentes Wachstum. Wurde dann 2018, 2019 nur ergänzt. Sonst ist es genau die gleiche Strategie, ergänzt um intelligentes Wachstum, nämlich mit Green, also Nachhaltigkeit, neu aufgenommen. Und wie arbeiten wir? Lean. Und das war eigentlich das Thema. Dadurch, wie ich begonnen habe, waren wir in etwa 10.000 Leute und 2 Milliarden Euro oder knapp unter 2 Milliarden Euro Umsatz. Heute haben wir knapp 6,3 Milliarden Euro Umsatz und 21.000 Boreaner und Boreanerinnen. Und wir haben uns auch etwas anders als die anderen, haben wir uns immer auf das konzentriert, was zählt, nämlich Menschen, die letztendlich das Fundament unseres Unternehmens sind. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir 10.000 Boreaner waren, jetzt sind wir 21.000, das heißt, wir sind nicht nur aus eigener Kraft gewachsen, wir haben viele, viele neue Kollegen und Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Kulturen, ja, sind bei uns dazugekommen. Wir haben dann 2018 unsere Prinzipien festgelegt. Ja. Das sind so Prinzipien, wo man gesagt haben, die anderen würden Werte sagen. Wir haben gesagt, nein, wir reden von fünf Prinzipien, keep it simple. Also fünf Prinzipien und vier Zauberwörter. Diese Themen regeln, was Sie von mir erwarten können, wie wir untereinander miteinander umgehen, ja, und vor allem auch, was Partner, Kunden, Lieferanten und umgekehrt ein Thema haben. Und das ist relativ simpel. Ich habe das immer, man sieht es ja nicht, aber ich zeige es Ihnen hier. Ich habe die Karte immer mit, ja, das ist so eine Karte, ja. Da stehen die Dinge, da sind fünf Prinzipien drauf, ja, das ist ganz einfach, das sehen Sie in der ganzen Bohr überall. Die vier Zauberwörter übrigens sind guten Tag, auf Wiedersehen, bitte und danke. Und dann haben Sie fünf Zauberwörter, eben Verlässlichkeit, Schulterschluss, Anerkennung, Leidenschaft und Pioniergeist. Dazu gibt es drei kurze Beschreibungen. Was versteht man zum Beispiel unter Verlässlichkeit? Verlässlichkeit heißt Zusagen statt Ansagen. Die Verantwortung beginnt bei mir. Regeln sind kein Wunschkonzert. So, und jetzt können Sie jeden Boreaner und jede Boreanerin um 3 in der Früh aufwecken und sagen, was sind Ihre Prinzipien? Und wehe, kommt es nicht. Ja? Und das ist mittlerweile bei uns ins Fleisch und Blut übergegangen. Es hat sich bei uns die Stimmung dramatisch verbessert. Wir sind heute eine große Familie, eben Boreaner und Boreanerinnen. Muss man sich verdienen, Teil dieser Gruppe zu sein. Aber wir fordern Leistung, but we care for you. Also wir schauen wirklich drauf. Wir machen wahnsinnig viel im Bereich Social. Wenn ich über Nachhaltigkeit rede, rede ich ja immer von ESG. Weil Nachhaltigkeit ist nichts und alles, ja. Aber ESG ist für uns das Thema und im S-Bereich, also im Sozialbereich, war die Bohr immer schon weit, weit vorne, weil wir erkannt haben, dass das Fundament unseres Unternehmens leistungsbereite, kompetente, loyale Boreaner und Boreanerinnen sind. Und das unterscheidet uns auch, weil wir möglichst viel mit eigenen Themen arbeiten oder wir haben verlässliche, langjährige Partner, die mit uns arbeiten, die aber auch auf den so agieren wie wir, wo wir sagen, ja, da gibt es Prinzipien, ja, die haben ihre eigenen, aber wenn wir gemeinsam arbeiten, arbeiten wir in Lean Construction.
Das Stichwort für dich jetzt. Ja,
ja, also ich will gleich aufs Thema Lean eingehen, weil ich glaube, dass man kann das ja Lean nennen, ja, das ist ja auch sag ich mal, die Management-Theorie dahinter, aber ganz viel dabei ist auch, ich sag mal, gesunder Menschenverstand und gute Kinderstube, was hinter Lean steckt. Ja, also was sie eben sagten, guten Morgen, guten Tag, danke
vier
und bitte.
Zauberwörter.
Genau, also dieses, das steckt ganz, ganz viel. Es stammt ja aus Japan, auch in der DNA mit drin, ja, dass wir miteinander entsprechend umgehen, um auch produktiver zu arbeiten. Aber das wollte ich eigentlich gerade gar nicht sagen, Christian, sondern eher dieses, die hohe Wertschöpfungstiefe, also dass man vieles selber baut, ist, glaube ich, auch aktuell viel mehr wieder in den Köpfen drin, weil der ein oder andere, glaube ich, merkt, dass durch dieses starke, wir versuppen alles nur noch, viele Unternehmen auch den ein oder anderen Hebel aus der Hand gegeben haben. Viele fordern jetzt auch gegenüber der Politik, wir haben es auf vielen Kongressen erlebt, Christian, vom Preis zum Qualitätswettbewerb. Das fordert die Bauindustrie.
Mhm.
Nicht der Billigste soll immer gewinnen, sondern der Beste. Aber wie willst du das denn garantieren, wenn keiner, der draußen mehr den Asphalt oder den Beton einbaut, die Jacke vom eigenen Unternehmen trägt? Also am Ende spielt ja eine große Rolle, was die Qualität angeht, der letzte Mann, die letzte Frau, die den Sack Zement in der Hand hat oder den Pflaster. Du kennst meine Meinung zum Thema, ja. Pflastern ist familiär geprägt. Mein Großvater war Pflasterermeister. Wenn ich dann sehe, du hast eine riesengroße Baustelle, du verbaust Millionen von Euro und dann kommt eine ganz schwache Subunternehmerfirma und legt das Pflaster dahin, dass ich mein Opa im Grab rumdrehen würde, dann frage ich mich, wie du als Unternehmen, wenn du 80-90% versubst, noch mit deinem Namen dastehen willst für die Qualität. Also, weil du kannst, ja, klar kannst du Bauüberwachung machen, Qualitätsmanagement-Tools einführen, aber am Ende ist es immer noch ein handwerklicher Prozess. Und deswegen, glaube ich, haben sich viele Firmen auch, was dieses Thema, wir wollen Qualität liefern, so ein bisschen auch ins Boxhorn gejagt, wenn sie jetzt quasi sehr, sehr viel nur noch versuppen.
Man muss natürlich folgendes, also wir versuchen natürlich so viel als möglich selbst zu bauen, aber wie gesagt, bauen ist lokales Geschäft. Und in Deutschland, und wir haben das ja so, die POR ist, wie gesagt, wir haben 21.000 Bauerner, Bauernerinnen, ungefähr 6,3 Milliarden und wir haben 7 Heimmärkte definiert. In den 7 Heimmärkten, das war auch Teil der Strategie, das sind wachsende Märkte, da ist die Rechtssicherheit da, da können wir, da sind wir überall unter den Führern. Ja? Wir sind die absolute Nummer 1 in Österreich, unser größter Markt mit ungefähr 40%. Der zweitgrößte Markt ist Deutschland. Dann je nach Definition sind wir Dritter, Vierter, Fünfter. Je nachdem, wie man die alle zusammenzählt und ob man bei dem einen die Produktion dazu zählt, was aber ganz was anderes ist, oder doch nur die Bauleistung und so weiter. In Polen sind wir Nummer 3, Tschechien ganz vorne und Rumänien und natürlich die Schweiz. Das sind unsere 7 Heimmärkte. Und in diesen Märkten bieten wir alles an, was eine Baufirma nur anbieten kann. Hochbau, Tiefbau, Infrastruktur, Tunnelbau, Bahnbau, alle Arten von Hochbau, Industriebau. Und wir haben ja auch in der vertikalen Aufstellung, wir haben eigene Fassadenbauer. Wir können eigene Dächer machen. Ja. Das heißt, wir brechen die Gebäude ab, wir machen Kreislaufwirtschaft, wir dekontaminieren allenfalls kontaminierte Böden. Wir machen den gesamten Spezialtiefbau immer selber als Standard bei uns. Wir brauchen niemand anderen. Ja. Wir machen den Hochbau, wir machen die Fassade, wir machen das Dach. Wir produzieren natürlich keine Türen und keine Fenster, ja. Aber wir haben auch Innenausbaufirmen. Natürlich können wir nicht alles allein machen und arbeiten auch mit Subunternehmern. Aber ich kann jeden Subunternehmer, der mir in den letzten 20% sagt, naja, ich brauche jetzt 10% Erhöhung oder dann muss ich leider die Baustelle verlassen, dann wird er von uns sogar gebeten, die Baustelle zu verlassen und wir können mit eigenem Personal es austauschen. Das ist zugegebenermaßen in Deutschland brutal schwer. Weil Deutschland, und das ist, glaube ich, eine meiner Schlussfolgerungen, warum Deutschland heute im Bau, ja, nicht mehr zu den führenden Nationen zählt, ja, weil eben so wie Sie, Herr Ferger, das erwähnt haben, kein Eigenpersonal mehr da ist. Man arbeitet dort mit Nachunternehmen. Das ist so. In Österreich ist es so, ich habe Eigenpersonal zum Beispiel in Wien 40%, 50%. Ja. Und arbeite mit Subunternehmen. Im Westen von Österreich habe ich 85% Eigenpersonal und nur den Rest Subunternehmer. Völlig und Polen ähnlich, Tschechien, Rumänien komplett anders. Ja, aber wir schauen, dass wir das selber machen. In Deutschland wird es ja natürlich sehr schwer gemacht. Wir haben in Österreich die Möglichkeit, unser Personal auch kurzfristig abzubauen. Kurzfristig mit einer Wiedereinstellungsgarantie können wir das Personal wiederholen. dann, das Wort darauf, wird dann aber, das ist in Deutschland leider nicht der Fall, ja, und damit tun viele Gruppen sagen, nein, ich gehe das Risiko Eigenpersonal, wenn ich dann einmal ein Thema habe, ich habe keine Auslastung, dann fahre ich mit meinem Personal gleich hin und dann nehme ich einen Subunternehmer, der soll sich um das kümmern. Aber es geht Know-how verloren, ich bin dem in Wahrheit hilflos ausgeliefert, ja, und dann braucht man etwas, was wir in Österreich ja gar nicht brauchen oder in Polen oder sonst was, Projektsteuer. Weil dann muss ich ja die Schnittstellen, genau, die es da gibt, ja, permanent beherrschen und ich muss immer schon lachen, wenn er sagt, ja, wir brauchen einen Projektsteuer. Sage ich, wenn Sie die PAL als die UP beauftragen, ja, dann fahren Sie keinen Projektsteuer. Außer der Bauherr ist nicht kundig, ja, und kann keine Entscheidungen treffen. Weil das ist ja einer der wesentlichen Punkte, wie Sie auch wissen im Baugeschäft, jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Auch eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und das ist genau das Richtige. Und deswegen arbeiten wir auch Lean Construction. Wir machen natürlich Lean Design, Lean Construction und natürlich unsere ganzen Shared Service, Lean Administration, werden auf die papierlose Baustelle umgestellt, an der wir hartnäckig arbeiten. Einmal vor, einmal zurück, aber wir sind schon genau in der Richtung unterwegs. Und da sind wir auch sehr, sehr weit. Wir haben eigene Tools, wir haben viele dieser Dinge.
Sie haben ja gesagt, als Unternehmer und unter familiengeführtes unternehmerisches Unternehmen sozusagen in eigener Hand oder im Wesentlichen in eigener Hand, trifft man ja andere Entscheidungen und denkt anders. Und offensichtlich ist ja dann auch die Wertschöpfung durch die Strukturen, wie Sie sie gerade auch nochmal skizziert haben, höher oder besser. Sie haben es vorhin so, ja, etwas lax gesagt, auch ein schlecht kalkuliertes Projekt kann durch ein gutes Team auf der Baustelle gedreht werden. Umgekehrt funktioniert es im Übrigen ja auch. Also auch ein gut kalkuliertes Projekt kann durch ein schlechtes Team ins Rote gefahren werden. Also das ist so. Wie viel macht das aus? Also wir haben ja auch das Thema Digitalisierung, da gehen wir sicherlich gleich nochmal rein, aber wie viel macht das aus an Wertschöpfung fürs Unternehmen, dass Sie sagen, wir arbeiten da mit eigenen Leuten, das zahlt sich für uns am Ende natürlich unternehmerisch unterm Strich auch aus. Also es hat ja mehrere Dimensionen, die Qualität, Martin, die du eben genannt hast, das ist das eine, aber das Vermeiden von Schnittstellen, das Leistung in eigener Hand haben, das Qualitätssteuerung in eigener Hand haben, wie groß ist dieser Effekt aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass das ein entscheidender Effekt ist, letztendlich um Qualität zu garantieren. Und mit der Methode Lean zeigt sich ja eines. Ja. Wenn wir Lean Construction arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich meistens, also immer wieder bis zu 25% schneller. Wir haben nicht zu viel, nicht zu wenig Personal auf der Baustelle. Wir wissen ganz genau, wann wir was zu tun haben, aber ebenso auch der Bauherr, wann er was wie zu entscheiden hat, was er für Vorbereitungen hat. Wir machen die Dinge eher beim ersten Mal richtig und nicht nach Themen. Ja. Und wir sind immer im Budget oder am Budget. Das ist auch sehr wichtig, weil wir eher vorher gemeinsame Budgeterstellungen machen. Und die BOR hat die Dienstbreite, also die Angebotspalette der eigenen Dienstleistungen weit nach vorne geschoben zum Kunden, wenn der Kunde drüber nachdenkt, ob er ein Datencenter bauen möchte, dann kommt er zur PAR, weil er gehört hat, die haben schon 8 gebaut. Die anderen reden ja alle erst davon und es gibt ein paar große im Bau, aber wir haben 8 gebaut in Polen, in Deutschland, in Österreich. Wenn er Themen hat mit Pharma, Life Science, Biotech im Industriebau, wir haben Planungsgruppen, wir können als einziges Unternehmen neben einem anderen Reinräume anbieten, aber nicht nur jetzt planen, sondern auch exekutieren. Wir bauen das für Osram, für Infineon, für alle möglichen Firmen, Bayer und so weiter, Reinräume. Das heißt, wenn der Kunde schon darüber nachdenkt, mache ich ein Datencenter, mache ich den und den Industriebau, ja, habe ich da ein spezielles Thema im Spezialtiefbau, dann war immer meine Intention, dann muss er die PAR anrufen. Natürlich kriege ich nicht alle Aufträge, aber er muss, und wir sind in der Planungsphase schon involviert. Und Early Contractor Involving ist ja momentan sehr modern, ja, und auch richtig, der Ansatz. Das machen wir schon seit 20 Jahren aus dem Thema. Den Kunden von Anfang an beraten, wie können wir das machen, wie können wir das optimieren, haben viele eigene Produkte, zum Beispiel bezahlbares Wohnen in Deutschland unter 2000 Euro am Quadratmeter, aber qualitätsvoll, nicht eben zur fertige Bude hinknallen, wie es die meisten derzeit machen, irgendwelche Fertigteilkisten aus Beton oder irgend so ein Schmarrn. Ja, unser System ist ein Elementbau, das Beste aus den was es von allen gibt, nämlich völlig wertfrei, ob das jetzt Holz, Stahlbetondecken sind oder sonst was, nennt sich Bauer Living. Wird jetzt gerade ausgeholt, wir haben einen Riesenanfang aus Deutschland. Das sind die Themen, wo wir von Anfang an dabei sind, im Kraftwerksbereich, im Infrastrukturbereich, Spezialtiefbaulösungen. Wenn in Berlin was gemacht wird, ist die Pore immer dabei, in ganz Deutschland. Das ist einer der großen Spezialtiefbauer zum Beispiel in Deutschland.
Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage nochmal, die etwas, glaube ich, über das reine Bau, die reine Bausicht hinausgeht, eher in die Kunden hineingeht. Ich habe gerade in der letzten Woche in einer Runde zusammengesessen und da war wirklich, da fing's Jammern ein bisschen an, muss man sagen. Es ist alles so schwierig. Deutschland deindustrialisiert sich. Der Industriebau geht zurück, Wohnungsbau liegt da nieder und so weiter. Das war so ein bisschen der Tenor in der Runde. Und das stößt einem natürlich, wenn man selber auch unternehmerisch denkt, auf. Wie nehmen Sie das wahr auf Kundenseite? Sie sind ja in sehr, sehr vielen Segmenten, wie Sie gerade dargestellt haben, vertreten. Mhm. Wie schätzen Sie die Lage ein? Ist das mehr nur Stimmung und Niedergeschlagenheit in einer Krisensituation oder hat das Substanz?
Also aus meiner Sicht kann ich nur mal sagen, dadurch, dass wir so alt sind, sehen wir ja viel mehr Chancen als Risiken. Weil ich glaube, ja, das ist einfach da. Viele geben auf. Gibt viele Mittelständler leider in Deutschland, die einfach sagen, jetzt wollen wir nicht mehr. Wir können ja gar nicht mehr, die Auflagen sind zu hoch. Oder die Zähne. Da ist die Bauer auch ein willkommener Partner. Die übernehmen laufend intelligente, gescheite Mittelstandsfirmen. Aber was ich wahrnehme, ist in Deutschland Folgendes. Deutschland ist, und da bin ich auch eisern in der Aussage, durch eine brutale ideologische Politik in ein Eck gedrückt worden, wo Deutschland gar keinen Platz hat. Und wo es auch nicht hingehört. Deutschland ist ein tolles Land. Wir haben unglaubliche mittelständische Firmen, die Weltmarktführer sind und immer noch sind und auch bleiben werden. Aber es hat sich durch diese sinnlose, dumme Politik, rein ideologisch getrieben, ohne intelligente Übergangsfristen, hat man eine Fahrzeugindustrie fast zerstört. Ich sage jetzt bewusst fast, weil alle sagen, ist kaputt. Glaube ich nicht. Weil die kann man gar nicht, weil die sind gut, die sind gescheite Leute, die machen das, die werden das wieder hinkriegen, trotz der Politik. Und man hat da eine kollektive Depression über das Land gelegt. Ja, und das ist meistens so in Deutschland. Wenn was ist, dann sind alle depressiv. So, jetzt gibt's da viele Hoffnungsschimmer und viele sagen, das lassen wir uns gar nicht gefallen und die blöde Politik hin und her, wir machen unser Geschäft trotzdem. Und das passiert. Und ich merke in Deutschland, es beginnt eine Art zart, aber definitiv da. Ein Aufschwung. Wir haben so tolle Firmen, wir sehen es ja, wir sind ja die Ersten. Genau. Ja. Es gibt Bauthemen im Industriebau, in vielen anderen Bereichen. Deutschland kommt jetzt endlich in die Gänge für ihre Infrastrukturreparatur und Sanierung in Westdeutschland. Das ist ja auch so ein Thema. Man hat sich ja in den eigenen Fängen oder in den eigenen Stricken verfangen. Wenn ich ein Projekt wie den Alpaufstieg eine Straßenbahn, eine Autobahnsanierung mit Tunnel etc. mit 80 Einzelausschreibungen mache, im Gegensatz zu allen anderen Ländern in Europa, wo wir sind, wo es ein Design und Bild gibt, aus. Dann machen wir das mit Plan, mit 2 Tunneln, mit 10 Brücken, eine gesamte Autobahn, machen wir mit Planung in 48 Monaten. Fertig. In Rumänien, in Polen, in Österreich, in Tschechien. Aber Deutschland, aber der Hoffnungsschimmer ist, dass sie das doch durchgesprochen haben, dass das eine Sackgasse ist, diese Art der Ausschreibung, den Mittelstand zu schützen. Da muss ich mich ja fragen, ja, welcher Mittelstand denn? 80 Ausschreibungen, wer soll denn das machen? Na, kein Wunder, brauche ich da 10 Bausteurer und irgendeinen Schmoren, die einfach unnötig auf der Baustelle umeinander stehen und viel E-Mail schreiben und keine Verantwortung übernehmen, obwohl sie zuständig sind. Da mache ich doch, und das stimmt mich sehr positiv, in Berlin die ersten funktionalen Ausschreibungen der Autobahn GmbH, die Bahn, IPA-Modelle, Allianz-Modelle, all die Themen. Das wird uns weiterbringen, ja. Und nicht, weil es dauern die Genehmigungen überall schon so lang, weil auch Sonderstellungen von NGOs völlig unnotwendig. Unglaublich, was hier passiert. Rechtseingriffe von Institutionen, die dazu gemacht worden sind, allen anderen das Leben schwer zu machen. Aus dem Thema. Und kaum sinnvolle Inhalte.
Eine Anschlussfrage, Martin, dazu. Wir haben gerade vor kurzem mit dem Dr. Güntner, dem CEO der Autobahn GmbH, ein Gespräch gehabt, der auch sagt, wir müssen zu überjähriger Planung hinkommen, wir müssen mehr funktional ausschreiben, der sieht das. Und er sagt aber auch, es ist natürlich auch nicht einfach, im eigenen Hause diese Dinge durchzusetzen und umzusetzen.
Definitiv.
Wie nehmen Sie das wahr und was wäre da Ihr guter Ratschlag? Wie kriegt man da mehr Beschleunigung rein in die...
Wir nehmen es dankenswerterweise zur Kenntnis, dass hier große Anstrengungen unternommen werden, ja, von der Deutschen Bahn, von der Autobahn GmbH, von vielen Themen, ja, gegen die Bewahrer und gegen die Sitzer, ja, diese ganzen Themen aufzugreifen und zu tun. Da unterstützen wir und der Rat ist, lasst euch nicht ermutigen, geht's auf internationale Modelle, ihr braucht nichts neu erfinden, es gibt alles fertig, ob das FIDIC ist oder eigene Themen, nur nichts, so. Und für die großen Themen, ja, das Interessante ist ja, wenn man sowas macht, dass man jetzt nicht, weil natürlich viele Planer, viele Büros sagen, nein, wir müssen da mitgehen und wir wollen nicht unter einer Baufirma das machen. Das ist ja kein Argument. Das Argument ist, es gibt hier technische Vorschriften, die sind einzuhalten und dann ist das möglichst effizient, finanzschonend fürs Gebaren, intelligent abzuwickeln. Und das können viele Firmen in Deutschland. Überhaupt Deutschland hat ein hohes Niveau, gerade im Mittelstand, an Kenntnis. Die brauchen keinen Schutz, so unter dem sogenannten Mittelstandsgesetz oder wie das heißt, Herr Schmarrn. Das ist alles dumm und wird das Land nicht voranbringen. Weil alle anderen Länder, schauen Sie sich die Infrastruktur an, die derzeit, wo derzeit sehr viel Geld aus Brüssel hinein geflossen ist und weiter fließt. Das ist Polen, Tschechien, Rumänien. Schauen Sie sich die Infrastruktur in Polen an. Die neuen Autobahnen, die Kreuzungen, die ganze Bahn, 49 Milliarden Euro werden in den nächsten 4 Jahren in den Bahnbau von Polen investiert. 49 Milliarden Euro. Und das wird aber auch umgesetzt. Ja. Warum? Die Trasse ist klar, Design und Bild, wir möchten das haben, erledigt das bitte. Zack. Und dann wird das in 48 Monaten, 36 Monaten erledigt. Und was passiert? Die Wirtschaft, wo siedelt sie sich an in Europa, wenn es geht? Polen, Tschechien und sehr stark momentan Rumänien. Und sie haben. Und das ist dringend notwendig, weil dann sagen, naja, brauchen wir Infrastruktur. Na klar, wenn ich nur vom Lastenfahrrad ausgehe, ja, dass das die große Zukunft ist und alle zu Fuß gehen müssen und was weiß ich was, die man haben, ja, dann ist es natürlich kein Wunder, dass hier nichts weitergeht aus dem Thema. Man braucht hier, und da bin ich sehr dankbar, dass eben die ganzen Verbände, dass die Autobahn GmbH, die Deutsche Bahn und viele andere Industrieunternehmen viel, viel weiter denken, Gott sei Dank, und sagen, wir kümmern uns um den Markt, wir kümmern uns um unsere Kunden. Die Politik, sie soll sich nicht so wichtig machen immer. Die soll das tun, was sie macht, nämlich im Dienste Deutschlands und nicht im Dienste ihrer Parteien. Die soll im Dienste Deutschlands, sollen die das Beste für das Land machen. Und ich bin total optimistisch, ja, dass aus diesem großartigen Land, dass diese Delle, die sich da die letzten 10 Jahre eingegraben hat, dass da Deutschland gestärkt hervorgehen wird. Man muss es nur tun.
Was können wir von Österreich lernen an der Stelle?
Naja, also ich will nicht über die deutsche Politik schimpfen und die österreichische unbedingt loben, also so toll sind wir auch nicht, ja, mit den ganzen Themen. Was der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist, aber das war es immer schon, ja, und das hat sich auch bewahrheitet, wir sind da einfach ein bisschen flexibler, ja, und wir nehmen das nicht immer alles so ernst, ja, und wenn auch nicht alles beschrieben ist, dann machen wir halt was draus und wir arbeiten da schon lange nicht mehr an der Beschreibung, wir arbeiten eher schon an der Lösung. Also ich glaube, das unterscheidet uns ein bisschen und ich sage immer wieder, das Süddeutschland ist ja eher Österreich und umgekehrt und alles andere. Aber es sind, nur einmal, ich glaube, dass es ein wirklich tolles Potenzial ist. Wir haben so gute, toll ausgebildete Leute, wir sind technisch, ist Deutschland, Österreich, Europa immer noch die Nummer 1 in der Welt. Alle Grundsatzentscheidungen, alle Grundsatzforschungen kommen aus Europa. Wir sind nur in der Vermarktung ein bisschen botschert. Ja. So sind es einfach die Chinesen und die Amerikaner. Dann schlagen sie uns. Aber sonst never ever.
Vor allen Dingen, Christian, zu diesem Thema Mittelstandsschutzgesetz. Ich glaube, wir haben so viel Arbeit vor der Brust. Allein im Bereich Infrastruktur, öffentliche Bauten. Ich glaube, du musst gar keinen großartig schützen. Klar kann nicht jeder die große funktionale Autobahn bauen, aber es ist noch so viel andere Arbeit da, dass wir, glaube ich, eher uns Gedanken darum machen müssen, wie kriegen wir die Arbeit abgewickelt, als dass wir gucken, wer darf wenig Arbeit bauen, weil ich glaube, der Fall ist genau andersrum. Und Ja, du weißt, ich habe das auch schon mal im persönlichen Gespräch gesagt, Christian, ich finde diese Grundhaltung auch, ich sag mal, Länder wie Deutschland, aber auch Österreich, wenn man sich auf die Statistiken schaut, auf welchem Platz der Volkswirtschaften wir uns bewegen, dann muss man natürlich auch immer noch in Relation setzen, wie viele Menschen leben in dieser Volkswirtschaft. Und wenn wir in Deutschland mit 80 Millionen aktuell auf Platz 4, der Volkswirtschaften sind, je nach Statistik mal Platz 3 bis 5, dann ist es natürlich auch ein leicht hinkender Vergleich mit USA, China, Indien und Co., wo natürlich deutlich mehr Personen sind. Also ich finde es immer noch zu sagen, ja, ich glaube, wir sind da immer noch sehr gut unterwegs. Wobei ich glaube, dass natürlich die Rahmenbedingungen deutlich besser sein können, wie Herr Strauß gerade gesagt hat. Ich glaube, da ist in der Politik nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen können. Und meines Erachtens auch, wenn man, sag ich mal, sich deutsche Baustellen anguckt, aber österreichische Baustellen, sag ich mal, technologisch ja gleich aussehend, dann ist das zum Teil wirklich auch noch ein himmelweiter Unterschied, mit welchen, sag ich mal, Qualitätsansprüchen bei uns gebaut wird im Vergleich zu anderen Ländern. Vielleicht bauen wir auch manchmal zu.
Entschuldige, aber da müssen Sie weit aus Europa hinausschauen, weil zu glauben, dass wir in Österreich und Deutschland nur wir die Qualität haben.
Nein, das meine ich nicht.
Schauen Sie nach Polen, schauen Sie nach Tschechien, schauen Sie nach Spanien. Wirklich, das sind da, oder Frankreich, da passieren tolle Dinge. Die Chance ist ja, die wir haben, ist Europa. Und Europa muss nur die Hausaufgaben machen, dass wir mehr miteinander tun, dass endlich politisch der Binnenmarkt erledigt wird. Das regelt so viel innereuropäische Hürden, die abgebaut werden könnten. Wir sind viel weniger abhängig vom Export, wenn wir den Binnenmarkt gescheit machen würden. Dann die Kapitalmarktunion dazu. Und dann ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegenüber den Amerikanern. Weil etwas haben wir alle in Europa. Wir haben genauso eine Smoke Gun, ja, gegenüber den Amerikanern und gegenüber den Chinesen. Und wenn die dann da was wollen, kann man sagen, ja, aber erstens, zweitens, drittens. Es gibt Themen, wir kennen alle Semiconductor der ganzen Welt, ja, können alle produzieren in Taiwan, in China, in den USA. Ohne Europa, AMSL, die wiederum, aber ihre beiden Zulieferer, die in Deutschland sitzen, Zeiss und Konsorten, geht gar nichts. Und da kann die ganze Welt nichts mehr machen, ja. Das hat Deutschland. Das Know-how, die Weiterentwicklung, und da sind wir allen anderen um 10 bis 15 Jahre voraus. Also ein bisschen mehr Leadership in der Politik, ein bisschen mehr Rückgrat und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und einfach aufhören zum Schimpfen, sondern die Chancen liegen am Tisch. Jetzt gehen wir es gescheit an, machen wir. Da bin ich total optimistisch, auch für Deutschland. So wie wir zuerst alle kollektiv depressiv sind. Sie werden sehen, jetzt werden alle Aufbruch machen.
Wir sind so, glaube ich, in der Phase, wo wir langsam den Rücken wieder gerade machen. Wir sind so in der Aufrichtungsbewegung, würde ich sagen. Und das sollten wir auch sein, denn wir können selbstbewusst sein. Und ich glaube, Leadership ist da der richtige Stichpunkt. Wir müssen doch Menschen auch Hoffnung geben und Wege aufzeigen. Die Probleme, die sehen wir alle auf dem Weg, ja, die gehören dazu. Aber ich muss doch irgendwo sehen, wo ist die Perspektive und wo geht's hin. Ich meine, wenn man nach Österreich schaut, wenn ich auf den Berg steige, das gibt Probleme auf dem Weg. Ja, die gehören dazu, aber ich muss doch irgendwo sagen, es lohnt sich, da hochzugehen. Ich habe da eine Perspektive und eine Vision und die ist größer, der Glaube, dass ich das hinkriege, als dass ich an den Problemen scheitere auf dem Weg dahin. Dann wäre noch nie einer auf den Berg gestiegen. Also
beim Berg haben sie das große Ziel, ist ja nicht der Berg das Ziel. Ja, sie müssen hinauf, aber das Ziel ist ja, gesund wieder unten anzukommen. Es ist ja das Ziel. Darf man nicht vergessen. Ja. Und deswegen muss man die Ziele auch weiter tun. Genau, was Sie sagen. Ich glaube, man muss die Dinge einfach angehen. Es ist alles da. Und etwas muss man den Leuten schon ins Stammbuch schreiben. Ein bisschen mehr arbeiten, wäre angesagt. Ja. Weil zu glauben, dass wir heute weniger arbeiten und der Staat soll trotzdem alles, diese sogenannte Vollkasko-Gesellschaft, das gehört ein bisschen abgebaut und das gehört auch klar definiert. Wer einzahlt, hat was davon. Wer nichts einzahlt, dem kann kurzfristig geholfen werden. Selbstverständlich, das gehört einfach dazu. Aber ab einer gewissen Zeit integriert Sprache lernen, Job. Wenn kein Job oder kein Zivildienst gemacht werden muss, raus. Die Themen gehören einfach wieder angesprochen. Und wir haben ja kein Arbeitsplatzproblem. Wir haben ein Massenproblem. In Österreich kann man Ihnen sagen, dass so viele Leute arbeiten in Österreich wie noch nie. Schon wieder plus 4%. Das, aber die Anzahl der durchschnittlichen Stunden pro Kopf, so niedrig sind wir auch noch nie, minus 9%. Das heißt, wenn jeder jeden Tag oder in der Woche eine Stunde länger arbeitet, einen Tag Urlaub verzichtet oder irgendwas oder einfach oder mehr arbeitet ein bisschen, dann können wir uns alle selber aus der ganzen selbstgemachten Bubble und Krise heraustun. Wir müssen nur etwas tun, Eigenverantwortung übernehmen und das, was vor uns liegt, was ich schon schön angesprochen habe, das können wir.
Wenn man das mal wieder so ein bisschen den Bogen auf den Bau zieht, auch Christian, das ist ja so ein Geist, den wir immer wieder in der Bauindustrie erleben. Herr Strauß hat eben gesagt, dass einer ihrer Prinzipien auch ist, dass man leistungsbereit ist. Wir haben schon mal mit dem CEO eines anderen großen mittelständischen oder Familienbetriebes in Deutschland gesprochen, die auch Leistungsbereitschaft als einen Wert haben. Ich war vor kurzem bei einem mittelständischen Bauunternehmen, wo der Seniorchef sozusagen seine Abtrittsrede in die Rente, die Kinder übernehmen, jetzt gehalten hat und hat gesagt, also er glaubte, er müsse der jüngeren Generation mal den Irrglauben nehmen, dass man mit zukünftig deutlich weniger Arbeit die gleichen Wohlstand erreicht, der jetzt in den letzten 50, 60 Jahren erreicht wurde. Also ich glaube, die Bauindustrie ist da eine, die da auch vorweggehen kann, sag ich mal, die Dinge beim Namen zu nennen. Und ich glaube, wer in der Bauindustrie auch bereit ist, etwas zu leisten, bekommt ja auch viel zurück. Ja, und dabei geht es nicht nur um den Gehaltszettel, sondern auch um sinnstiftende Tätigkeit, um ein angenehmes, kollegiales Umfeld. Aber ich glaube, das ist halt dieser Tenor, der da ist. Und ich glaube, den haben auch mittlerweile wieder einige verstanden, dass es auch um Leistungsbereitschaft geht. Ja. Ja, und
ergänzend würde ich zu Ihnen dazu ergänzen, wenn man sagt, Investitionen in der Bauindustrie, ganz egal, ob das der Wohnbau oder die Infrastruktur ist, erstens stimuliert das in sehr kurzer Zeit die Volkswirtschaft. Ja. Es sichert Beschäftigung, und zwar nicht von uns Großen. Es sichert Beschäftigung von regionalen Firmen in regionalen Themen. Wenn die Gemeinden wieder investieren, weil sie dann genug Geld bekommen, weil die Firmen wieder investieren, in der Regel werden ja lokale Firmen beschäftigt. Ergänzend, entweder von einem Großen mit oder Themen. Und wenn ich wirklich das pushe und sage, wir machen Investitionsfreibeträge, Investitionsförderungen hier, dann ist das ein gut investiertes Geld, weil meistens diese Euro-Förderung 2 bis 3 Euro Zusatzinvestitionen auslöst, die ich sehr gut steuern kann, im Wohnbau sogar sozial gut gesteuert werden kann, ja, für bezahlbaren, leistbaren Wohnraum. Und damit ist jede Regierung angehalten, Themen. Darüber hinaus, wenn Sie mich gleich fragen, sage ich, jetzt nehme ich es gleich vorweg, bauen die nächsten 10 Jahre, mache ich mir überhaupt keine Sorge. Warum? Jeder Megatrend, der heute da ist, Urbanisation, Smart Traffic, Digitalisierung, Healthcare-Infrastruktur, alles, was hier passiert, geht ohne Bauen sicher nicht. Das heißt, wir sind bereit.
Ich denke auch, ich sage immer, die Bauindustrie baut ja mit der Infrastruktur das Betriebssystem für Gesellschaft und Wirtschaft der Zukunft. Ja, also ohne das funktioniert es nicht. Und ich glaube, dann ist es genau so, wenn dieses Betriebssystem up to date ist, dann kann darauf auch Neues entstehen. Ja, also das ist, glaube ich, genau das, was wir im Blick haben müssen. Und der Bedarf ist vielleicht nicht unendlich, aber gewaltig, würde ich sagen. Ja, für die nächsten Jahre, das sehe ich an der Stelle genau wie Sie. Auf der anderen Seite, interessanterweise finde ich, wir werden ja immer weniger. Und ich habe ja auch wahrgenommen, auch die POR setzt natürlich auf Technologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Also als ein Thema, einerseits sicherlich die Produktivität zu steigern, auf der anderen Seite ist es eben auch ein Thema, mit den ja immer weniger werdenden Neueintritten ins Berufsleben und der Verrentung dann auch umzugehen. Wie sind Sie da im Moment aufgestellt? Welchen Stellenwert hat das Thema für Sie im Unternehmen? 21.000 Köpfe. Da macht das dann ja schon was aus, wenn da perspektivisch in den nächsten Jahren eben einfach auch viele in den Ruhestand gehen und auf der anderen Seite die Pipeline vielleicht nicht mehr ganz so gut gefüllt ist, wie sie mal war.
Also ich glaube, dass unsere Branche gerade in Europa massiv darunter leidet, dass nicht genug Nachwuchs nachkommt. Ganz egal, ob es auf der Baustelle draußen ist, hinter der Asphaltmischanlage oder im Tiefbau oder wie immer auch im Hochbau, der Anpack, da sind wir da. Wir in der POR reagieren mehrere Orten drauf. Erstens einmal versuchen wir, unsere Poreaner und Poreanerinnen so lange als möglich im Unternehmen zu halten. Erstens. Zweitens versuchen wir politisch so Einfluss zu nehmen, dass Arbeiten im Alter attraktiver wird. Drittens. Wir versuchen lebenslanges Lernen, lebenslange Ausbildung mit unserem sogenannten Entwicklungskompass. Das hat jeder bei uns quasi, wird jetzt gerade noch feingenommen, wo die Jobs jetzt keine Jobbeschreibung mehr haben, sondern wo gesagt wird, was muss man für diese Rolle, die da ist, also wir reden von Rollen und Fähigkeiten, was muss man können, dann weiß man auch, was im Konzern da ist und man lernt ein Leben lang, nicht nur in Nachwuchsausbildung, dann das, dann macht man Leadership, dann ist aus, sondern das wird, jeder lernt das, von 15 Jahre beginnend mit den Lehrlingen bis weit über 60 hinaus, auch die Leute werden noch trainiert. Technische Investitionen, wo wir in Hochtechnologie investieren, klingt immer so pathetisch, aber wenn wir heute eine Walze vergleichen hinter einem Fertiger mit einer Walze von vor 15 Jahren, dann brauche ich nicht drei Walzen, sondern ich brauche eine und der zweite in Reserve, maximal. Weil die sind technisch heute schon so in der Lage, dass der seine Fahrbahnen so fährt, dass die Verdichtung gegeben ist, das ist alles elektronisch nachweisbar, eigene Verdichtung, aber ich muss die Leute schulen. Früher auf eine Walzen steigen und ich sage, ich habe das Gefühl im Hintern, ja, und die fahre vorwärts und zurückwärts und das können sie heute nicht. Sie müssen geschult werden mit den Maschinen. Das heißt, permanente Schulung. Dann brauchen wir eine ganz gezielte Arbeitsmigration. Es wird ja alles bei uns in einen Topf geworfen, wo wir sagen, Flüchtling, Asylant, Arbeitsmigrant. Flüchtling, ganz klar, man hilft auf Zeit, wenn das nicht da ist, raus. Will er das nicht, passt er sich nicht an, lernt er die Sprache nicht, wieder schauen. Nächstes Thema, Arbeitsmigrant. Ja, wenn der kommt, arbeiten möchte, sich integriert, die Sprache lernt und dann Job kriegt, dann haben wir genug, Gott sei Dank. Und die Bar setzt sehr darauf, ganz Themen, dass wir Leute holen. Wir haben heute 250 indisches Personal. Das haben wir kennengelernt, wir bauen ein bisschen was noch in Katar. Wir haben dort U-Bahnen gebaut, Fußballstadion. Haben wir in Rumänien perfekt 250 indische Kollegen und Kolleginnen, super integriert, passt genau. In Tschechien nicht möglich. Die nehmen keine Inder, nicht möglich. Polen schwierig, aber unsere polnischen Kollegen sind wiederum so flexibel, dass wir in Norwegen viel gearbeitet haben, was ohne polnische Kollegen nicht geht. Das heißt, wir haben aber in Österreich sehr viele polnische Kollegen. Das heißt, bei uns ist der Austausch innerhalb Europas, versuchen wir. Wir haben eigene Akademien. Boa Akademie heißt das bei uns, das Ausbildungsthema ist die Boa Academy. Da werden Leute, je nachdem, was sie können, auch Friseure werden für die Baustelle ausgebildet. Der ist halt nicht 14 Tage in der Schulung, der ist halt 3 bis 6 Monate dort in der Schulung und dann geht er auf die Baustelle. Also wir investieren auf vielfältiger Basis. Wir versuchen Frauen nach der Elternteilzeit oder wie immer ins Unternehmen zurückzubekommen, auch für die Baustellen. Da ist ein großes Potenzial da und wir versuchen eben mit unseren Prinzipien, mit unserem Thema ESG, Beruf, Familie, Technik, Arbeitsplatz unter einen Hut zu bekommen. Wir haben viele Programme da, ja. Das heißt nicht Homeoffice, ja. Das ist ein Fehlglaube, ja. Aber wir haben Flying Nannies, wir versuchen Kindergärten, wir versuchen, dass den Kollegen und Kolleginnen die Arbeit Spaß macht, dass sie Leistung bringen, wissen sie, aber wir kümmern uns darum. Ausbildungsmäßig, wir haben Gesundheitsprogramme, da kann sich Google eine Scheibe abschneiden, was wir schon alles tun. Mit eigenen Kliniken, mit Programmen, mit Untersuchungen. Wenn wo ein Problem ist, fliegen wir die Leute von Rumänien nach Deutschland oder nach Wien, wenn Themen sind. Das ist bei uns Standard aus dem Thema heraus. Und so versuchen wir, diesen Fachkräftemangel Herr zu werden, den Beruf attraktiver zu machen. Wir sehen auch die ersten Erfolge, denn der Bauberuf des Bauingenieurs, des Bautechnikers, des Poliers wird insofern interessanter als so mancher IT-Job, weil Planung, Vorbereitung, Arbeitsvorbereitung, Kalkulation findet zu 100% digital statt. In 3D-Modellen, BIM, also 3D, 4D, 5D, wir haben alles gemacht, da sind wir weit, weit vorne. Wir machen das, wir machen nur mehr digital, aber zu dem Digitalen kommt ja dann die Ausführung. Irgendeiner muss das Loch machen, irgendeiner muss den Beton eingießen. Das heißt, ich plane das digital, aber ich sehe meine Arbeit, ich gehe dabei und der geht mit der Familie vorbei und sagt, schau, das habe ich gemacht. Und dieser Beruf, die Kombination des Digitalen, aber dann etwas zum Angreifen haben, nicht irgendwo nur ein Programm oder bei der Versicherung was reinklopfen, ja, in die Themen. Macht unseren Beruf ja so spannend. Und doch sehen wir, dass die Jugend das zunehmend aufgreift, ja, ja, und sagt, na, das ist ja spannend, Thema Mobilität lässt zu wünschen übrig, ja, und natürlich die Anzahl der Studenten und Studentinnen, die heute Bauingenieur und Bauingenieurwesen studieren, ist im Vergleich zu einem Land wie Korea, ja, oder Japan, aber vor allem Korea, China, vernachlässigbar. Und dort kommt die Stärke dieser Nationen heraus. Und dann nehmen wir es mal ab.
Ja, Christian, du wirst leicht geschmunzelt haben, weil ja viele Dinge auch so sind, wie ich sie immer gesagt habe, dass diese Mixmöglichkeiten, ich sitze in meinem Büro, ich arbeite hochtechnologisch, kann aber auch mal rausfahren als Ingenieur oder als Polier und sehe auch mal, was da passiert. Also Christian kennt immer die Geschichte, dass man auch mal mit den Kindern rausfahren kann und zeigt, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Diese sinnstiftende Geschichte, dass man was Plastisches in der Hand hat. Was ich nur immer noch finde, der Herr Strauß hat so im Nebensatz gesagt, da könnte sich Google was von abschneiden. Und da steckt ja leider so ein bisschen was drin, weil wenn man jetzt rausgeht auf die Straße, sei es in Wien, in Köln, in Berlin und fragt, welche Unternehmen haben denn besonders tolle Programme für ihre Mitarbeiter, dann werden wahrscheinlich einige Google, Apple, Meta und so weiter nennen. Da wird aber keiner zum Beispiel die POR nennen. Und warum? Weil diese Googles einfach unfassbar gut darin sind, über Dinge zu sprechen, die sie machen oder vielleicht auch nicht machen. Da haben wir halt immer noch so einen Ticken der Bescheidenheit drin. Den müssen wir, glaube ich, leider, auch wenn ich den eigentlich sympathisch finde, manchmal ein bisschen ablegen und sagen, Leute, du kennst mein Beispiel immer, wenn die Startups erzählt haben in Berlin, ja, wir machen immer zusammen Pizzaabend, da sage ich, ey, in der Bauindustrie wird seit 50 Jahren zusammen auf der Baustelle gegrillt. Das ist
absolut, Sie sagen es, ja.
Ganz normaler Ton. Und genauso gut müssen wir auch, glaube ich, mal anfangen, wie die anderen, die Jobs sexier zu beschreiben. Also Herr Strauß hat eben gesagt, der Walzenfahrer, der hat jetzt mittlerweile automatische Verdichtungskontrolle, GPS-System, der hat je nach Walze oder Bagger 3 Displays im Bagger, der macht sich auch den ganzen Tag nicht mehr dreckig, ja. Vielleicht müssen wir das anders nicht mehr Baggerfahrer nennen.
Satellitengestützter Hightech-Arbeitsplatz.
Ja, also, aber das ist es ja tatsächlich so. Und andere Branchen, ja, da heißt dann jeder Key Account Manager oder Service Product Engineer und was weiß ich, wie die Dinge heißen. Die werden halt teilweise einfach sexy genannt. Also mein Doktorvater hat immer gesagt, wenn ich das Modul Bauorganisation nenne, kommt keiner. Wenn ich es Baumanagement nenne, ist die Hütte voll. So. Und ich glaube, manchmal ist auch so ein bisschen das Naming, was die anderen vielleicht ein bisschen besser, aber wie Herr Strauß das gesagt hat, so ein Walzenführer oder ein Baggerfahrer, das sind mittlerweile Hightech-Jobs.
Echte Spezialisten. So, wichtige Spezialisten.
Und das müssen wir vor allen Dingen auch an die, das müssen wir auch an die Schulen bringen, dass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, Bauindustrie ist nicht irgendwie so eine Industrie, da schicke ich die hin, wo ich keinen anderen Job für finde, sondern das ist eine hochinteressante Branche mit tollen Jobs. Ja, da müssen, glaube ich, auch die Schulen noch viel mehr Multiplikator
vielleicht
für
noch
die
mal
Branche
ein Aspekt, man kann es ja leider nicht sehen hier, ne? Aber Sie haben ja vorhin davon gesprochen, wie Sie gestartet sind in der Branche, Herr Strauß. Und als Sie eben davon gesprochen haben, wie sich das Digitale mit dem Praktischen verbindet, da haben die Augen im gleichen Maße geleuchtet. Man sieht es nicht, aber das ist das, was eigentlich die Branche ausmacht, dass jemand, der da drin verhaftet ist, mit glühenden Augen darüber spricht, wie faszinierend das ist. Und wir müssen mehr die jungen Leute erreichen, die dieses Glühen in den Augen sehen und spüren und nachvollziehen. Ich glaube, wer da einmal richtig angezündet ist, der kommt da schwer wieder raus. Aber man muss sie über die Schwelle locken. Man muss sie reinlocken, weil vielleicht andere mehr Werbung machen mit weniger Substanz. Das ist oft so. Manchmal auch mit Substanz, aber...
Wir sehen das, wer einmal in der Bohr ist, bleibt gerne lange in der Bohr. Wenn er noch einmal weggeht, kommt er gern wieder zurück. Erleben
das
wir
ist, glaube ich, dieses soziale Engagement. Ich glaube, das ist typisch. Das finden wir auch bei kleineren Unternehmen auf einem anderen Level, ja, mit den Möglichkeiten, die da sind. Aber das, was Sie auch sagen, es ist eine große Familie. Wir tun da sehr viel für die Leute. Wir erwarten auch sehr viel. Das ist fair enough. Das ist, glaube ich, ein Geheimnis auch der Branche, warum sie so viele tolle Dinge schafft. Sie haben vorhin im Nebensatz gesagt, vielleicht mal so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, über die nächsten 10 Jahre mache ich mir keine Gedanken. Wie sieht denn das aus Ihrer Sicht? Wie entwickeln sich die Märkte weiter im Bauen? Was sind so die großen Linien die nächsten 10 Jahre? Bedarf ist da? Und wie stellt sich die POR dafür auf für die nächsten Jahre?
glaube, wir sind sehr gut vorbereitet für die Art und Weise. Wir kommen mehr und mehr auch ins Produktdesign, also auf nicht nur Dienstleistungen anbieten, sondern ganze Produkte. Wie gesagt, zum Beispiel Data Center. Du musst du vorbereitet sein, du musst Referenzen haben, sonst kannst du es nicht machen. Ja. Das heißt, wir haben 8 gemacht, die 9. ist im Bau. Wir machen Tunnelbau zum Beispiel. Tunnelbau, es wird so viel saniert, neu gebaut, die großen Strecken. Da muss man haben, da muss man mit Tunnelbaumaschinen umgehen können, die 2000 Tonnen haben, 3000. Da musst du wirklich gutes Personal für dich anziehen und das hat die Bau, ja. Dann genau das nächste Thema, wenn wir leistbaren, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bauer Living, das Konzept. Da werden wir in Deutschland, wir haben jetzt Anfragen für Tausende von Wohnungen, wir werden das realisieren. Wir machen in Gesundheitsinfrastruktur. Wir haben gerade Themen aus der Fresenius-Gruppe übernommen, das uns in die Lage versetzt. Alle Gesundheitsinfrastrukturthemen in Österreich, in Deutschland, aber auch in Polen, Tschechien, Rumänien, wo wir die Baukapazität haben, von der Planung, Entwicklung bis inklusive Medizintechnik, inklusive Betriebsablauf, Organisationsplanungen bis hin zur Realisierung und teilweise auch technisch und medizinisch zu betreiben. Das macht die Bau. Wenn man weitergeht, Sanierungen, Brückensanierungen, Thema, da braucht man geschulte Teams, da braucht man die Investitionen, das haben wir alles vorbereitet. Und wir können Wohnbauten machen, wir haben das Thema vorbereitet, eben oder Industriebau. Wir bauen für BMW über 600 Millionen im Herzen von München, im Herzen ihres Werkes, ein ganz neues Werk. Über 1000 Leute, 1,5 Jahre. Auf der anderen Seite fahren die nagelneuen 7er BMW durch die Gegend, auf der anderen Seite steht der Kran, stehen die Themen. Das zu managen, das zu bauen, das ist wirklich große Teamarbeit, aber es muss geleistet und geführt werden. Wir machen das in Lean Construction. Das funktioniert wie am Schnürchen. Jetzt klopfe ich gleich auf Holz, damit ich nichts verschreie. Ja. Aus dem Thema bis jetzt wirklich gut. Und das ist die Zukunft, auf die man sich aufstellen muss. Ich muss in den Köpfen meiner Kunden viel früher vorkommen. Nicht erst dann in der Ausschreibung, wenn dann irgendein billiger Betonierer gesucht wird. Nein, sie denken an Datencenter, jetzt rede ich mit der Bau. Sie machen einen Tunnel, da reden wir mit der Bau. Sie brauchen ein großes Industrieprojekt, weil die Bau bekannt ist, dass sie das nicht nur im Detail planen kann. Sie kann auch den Reinraum, wir können die ganze Haustechnik mitliefern, wir haben die ganzen Medien drinnen und wir bauen in der Zeit, im Budget und mit einer großen Qualität. Dann haben wir schon gewonnen. Und ich glaube, diese Umsetzung braucht man natürlich auch, dass sie in den Köpfen unserer Kollegen und Kolleginnen ankommt, dass wir Verantwortung übernehmen dort, wo wir zuständig sind, ganz ein wesentlicher Punkt, ja, und dem Kunden zeigen, okay, du bestellst das, du zahlst aber dafür, aber dann kriegst du es auch. Wir liefern und leisten.
Interessant finde ich dieser Blick auch mehr Richtung Produkt. Martin, das ist ja auch etwas, was wir immer sehen. Also in den Köpfen der Leute, dann sind wir eigentlich auch wieder im Vertriebsthema, in den Köpfen der Leute muss eigentlich ein Produkt stehen, eine Lösung stehen, nenne ich es mal, und nicht das Projekt an sich. Also ich sage immer etwas ketzerisch, Der Bauprozess an sich ist ja für den normalen Auftraggeber, wenn BMW ein neues Werk bauen will, wollen die da drin produzieren und die wollen eigentlich nicht die Freude am Bauen empfinden sozusagen. Die wollen das fertige Werk am besten morgen da stehen haben. Das heißt, verkaufen tue ich es oder ein Datencenter irgendwo, da will ich das Ding nutzen am Ende und nicht den Bauprozess im Vordergrund haben. Ja, also ich glaube, der Verkauf in den Köpfen der Leute geht eben mehr darüber auch, dass man sagt, das ist die Lösung, die wir für dich haben, so könnte es aussehen. Den Weg dahin, den nehmen wir dir ab, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass wir immer noch sehr, sehr viel, da wo es knirscht, eben über die Schmerzen auf dem Weg sprechen und die ganzen technischen Herausforderungen und Probleme sprechen, die für den, der es machen soll, auch am Ende relevant sind, natürlich. Aber im Verkaufen, im Schaufenster, würde Mercedes ja auch nicht, sagen wir mal, bei der S-Klasse im Schaufenster erstmal erklären, wie schwierig die Produktion ist und was alles dazugehört und den Kunden sozusagen damit in Anführungszeichen belästigen, sondern man sagt, hier ist das Produkt, du kannst es sofort nutzen, du hast eigentlich mit der Produktion, außer dass du es bezahlen musst, nicht viel zu tun. Dann, ja? Und das ist so ein bisschen der Fokus. Das kann sich nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Gedanke, der auch hier nochmal rüberkommt, dass wir mehr in Produkten und Lösungen denken und weniger in den Problemen auf dem Weg dahin.
Ja, letztendlich, Christian, ist es aber auch so, dass dieser Mindset, im Produkt zu denken und, sag ich mal, nicht die Probleme des Bauens zu den Problemen des Kunden zu machen, immer mehr auch bei den Leuten drin ist. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast. Der Herr Strauß hat heute in dem Gespräch kein einziges Mal das Wort Auftraggeber benutzt, sondern ausschließlich das Wort Kunde. Und das fällt mir halt immer extrem auf, wenn Leute als Baumenschen das Wort Kunde benutzen, weil ich da ja totaler Verfechter davon bin, weil ich aus der Lean-Philosophie heraus ja auch komme, dass Auftraggeber halt, da haben wir schon oft drüber gesprochen, die Hörerinnen und Hörer kennen das auch, ich will damit auch keinen langweilen, aber Auftraggeber ist ein Vertragsbegriff, das drückt schon sowas aus und Kunde ist ein ganz anderer Begriff, das ist ein Beziehungsbegriff und ich glaube, mehr und mehr versteht die Branche, dass es um die Beziehung zum Kunden angeht und nicht um das Vertragsdokument in erster Linie. Das ist dann später auch wichtig, aber in erster Linie sind es Kunden und keine Auftraggeber.
Ich würde die Runde gerne schließen nochmal mit einer Frage, Herr Strauß. Wenn wir Ihnen einen großen Wunsch erfüllen könnten, also jetzt nicht privater Natur, sondern was den Markt und die Entwicklung des Marktes angeht und oder das, was die Politik tun kann. Sie haben es vorhin so ein bisschen gesagt, die sollen Rahmenbedingungen setzen, nicht im Weg stehen. Aber was ist der große Painpoint, den wir im Moment haben, den wir aus dem Weg räumen müssten?
Es sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir in einem völlig überregulierten Markt leben. Das heißt, mehr Regulierung, weniger Bürokratie und einfach die Verantwortung dorthin lassen, wo sie basieren. Und basierend auf dem ganzen Ausschreibungsmodelle, die den, der es ausführt, mehr in die Planungsverantwortung und mehr in die Ausführung bringt. Denn die Qualität der Ausschreibungen, weil dort auch immer nur der billigste genommen wird, logisch, lässt in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Und dann wundern sich manche Kunden, warum wir dann sagen, ja, aber das habt ihr nicht bestellt. Eure Ausschreibung hat keine S-Klasse, das war eine SUV. Ihr wünscht euch zwar eine S-Klasse, aber die Ausschreibung ist eine SUV. Also das wäre für mich ein großer Wunsch, wenn man dort dem Markt international folgt und sagt, das ist funktional, das lasst die Ideen, lasst die ganzen wirtschaftlichen Themen spielen. Das wäre mein großer Wunsch.
Herzlichen Dank für die Ein- und Ausblicke, für das Teilhaben an der Familie Pohr hier im Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie persönlich natürlich da erfolgreich weitergehen, diesen Weg, und die Familie wächst und gedeiht und gesund ist in jeder Hinsicht. Also vielen Dank für Ihre Zeit, für die Inspiration, für die Ein- und Ausblicke. Ganz toll.
Danke auch von meiner Seite.
Na, vielen Dank für die Einladung. War mir ein großes Vergnügen. Alles Gute. Bis bald.
Danke.
Dankeschön. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.